Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor liest aus seinem Roman, der im Primero Verlag erschienen ist und beleuchtet wichtige Fragen, die sich aus der Katastrophe von Stalingrad ergeben.
Am nächsten Morgen betrat die Kampfgruppe von Wetzland mit Sturmgepäck und Waffen die Ruine einer Kirche, wo der Ersatz für ihre Verluste auf sie warten sollte. Schon von draußen hatten sie den Gesang gehört. Rollo stellte sein MG laut auf den Boden. Ein Beetsilo? Ich glaube, ich spinne. Einige der jungen Soldaten, die einen Choral sangen, drehten sich empört um. Ein ernstes Gesicht presste entrüstet den Zeigefinger an die Lippen. Psst! Rollo drehte ihm den Kopf wieder nach vorn. Komm, schau geradeaus, sonst verrutscht dir der Heiligenschein. Klarer Fall von Russenfutter, sagte Fritz. Er entdeckte General Hens unter den Kirchgängern und verstummte. Eine schwere Granate rauschte über das Gebäude. Divisionspfarrer Renner, Ende 40, von kleiner, knochiger Statur, mit tiefliegenden, brennenden Augen, begann zu predigen. Seine eckigen, meist rechtwinkligen Handbewegungen und das himmelwärts gerichtete Kinn erinnerten an den Reichspropagandaminister. Gott steht mit uns, steht auf der Gürtelschnalle des deutschen Soldaten. Oh, was für eine Sündenabwehrkanone, stöhnte Rollo. Der Zeigefinger des Pfarrers stach in ihre Richtung. Und deswegen ist der deutsche Soldat im Gegensatz zum Bolschewik, auf dessen Gürtelschnalle für Gott kein Platz ist, nie allein, auch wenn er noch so tief in Feindesland steht. Können wir nicht endlich Abendmahl machen? Flüsterte Rollo. Gute Idee. Fritz fingerte eine der Würste aus seinem Brotbeutel, die er einem der Feldjäger mit leeren Versprechungen auf sexuelle Erfüllung abgeluchst hatte. Rollos Augen weiteten sich. Mensch! Fritz biss von der Wurst ab. Alles für mein Organisationstalent. Die Kettenhunde haben ein Fressen, da träumt unser einer sogar im Frieden davon. Einer der Betbrüder sah sich wieder um. Diesmal war es Bubi, der dem Burschen das Gesicht wieder nach vorn drehte. Zum Lohn erhielt auch er ein Stück Leona. Rollo wies auf den gebeugten Nacken des Betbruders. Wetten, dass er den ersten Angriff nicht überlebt, um 3 Schoka-Cola und 5 Zigarren? Fritz sah ihn verblüfft an. Quatsch mit Honig. Ich setz mein Taschenmesser. Fritz zögerte. Das mit den 2 Klingen? Rollo nickte und streckte ihm die Hand hin. Fritz schlug ein. Abgemacht. Und deshalb sage ich euch, hallte die Stimme des Pfarrers unter der Kuppel, deren direkte Verbundenheit zum Himmel offenkundig wurde durch einige schüchterne Morgenstrahlen, die ihren Weg durch die unzähligen Einschusslöcher fanden. Es kann gar keine Frage sein, dass Gott auf unserer Seite steht. Auf der Seite unseres geliebten Führers Adolf. Eine diabolische Granate verirrte sich hinter die Ruine. Schutt rieselte von der Decke. Renner und einige junge Soldaten, darunter der Betbruder, warfen sich zu Boden. General Hens stoppte das Gelächter der anderen mit einer Handbewegung. Männer, den Führer und den lieben Gott lassen wir jetzt mal weg. Er machte eine kurze Pause, bis Ruhe einkehrte. Kein leichter Tag heute. Wir müssen die Russen endgültig aus dieser Stadt werfen und jeder, der an der Front war, weiß, wie hart und zäh sie kämpfen. Er machte eine kleine Pause, dann donnerte er in den Haufen. Der Russe ist gut, aber wir sind besser. Wenn wir unser Tagesziel erreicht haben, gibt es für das gesamte Bataillon doppelten Verpflegungssatz und Heimaturlaub. Für einen Moment war es ganz still. Dann brach Jubel aus, in den auch Fritz und der Leutnant einfielen. Nur Gross blieb stumm. »Wenn ich euch vor mir sehe«, fuhr der General fort, »dann weiß ich, dass ihr es selbst mit einer 10-fachen Übermacht aufnehmen würdet, wie ihr das schon oft bewiesen habt. Und ich sage euch, wir werden heute Abend alle gemeinsam in die Wolga spucken.« Erneutes Jubelgeschrei. Auch der Leutnant, hatte alle Skepsis verloren und ließ sich von der allgemeinen Euphorie überwältigen. Plötzlich glaubte er trotz aller Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten wieder an den Sieg, mehr als jemals zuvor.
Hat das Christentum und der Glaube an sich auch an der Front eine große Rolle gespielt?
Ja, also für viele Soldaten eine sehr große Rolle, weil viele sehr gläubig waren und weil das Regime es ja geschickt verstanden hat, den Nationalsozialismus und das Christentum nicht als Gegner, sondern als Verbündete darzustellen. Und da auch viele Pfarrer, also speziell die Militärgeistlichen, mitgespielt haben. Also es wurde immer wieder gepredigt, dass der geliebte Führer Adolf Hitler in Verbund mit Gott und Jesus Christus gegen den gottlosen Bolschewismus zu Felde ziehen müssen und dass praktisch der Kommunismus ein Werkzeug des Teufels und der Juden ist und dass man den ausrotten muss. Und da wurde schon eine klare Front geschaffen, an die viele, viele deutsche Soldaten geglaubt haben.
Gab es dann auch direkt an der Front häufiger Gottesdienste?
Also direkt an der Front nicht, aber also kurz dahinter, eben im ganzen Bereich Quartiere. Dort gab es regelmäßig Gottesdienste und man hat schon geguckt, dass die Soldaten, bevor sie wieder nach vorne gingen, in so einen Gottesdienst reinkamen, wo man ihnen eben dann auch versucht hat, Mut zuzusprechen und ihnen eben nochmal versucht hat, klarzumachen, dass sie hier Gottes Werk tun, was ja schon sehr bemerkenswert ist, dass tatsächlich auf der Gürtelschnalle der deutschen Soldaten Gott mit uns stand. Und der Nationalsozialismus da perfide versucht hat, das Christentum und den Nationalsozialismus als eine Einheit darzustellen. Und die wenigsten Soldaten wussten, dass Hitler zum Beispiel vorhatte, nach dem Krieg das Christentum in Deutschland zu verbieten. Auch mit dem Gedanken gespielt hat, dann natürlich das Konkordat mit dem Papst aufzukündigen, um den Nationalsozialismus, der für ihn ja eine Art neuer Religion war, dessen Guru er war, als die alleinige Glaubensbasis für die Deutschen weiter auszubauen.
Wie kann man denn einen Zusammenhang herstellen zwischen dem Nationalsozialismus und dem Christentum, was sich ja vor allem auf die Nächstenliebe stützt?
Das ist eine hochspannende Frage, die auch viel weiter zurückführt in der Geschichte, weil man sich natürlich auch fragen muss, wie konnte eigentlich die Religion der Barmherzigkeit und der Nächstenliebe zur Religion von germanischen Kriegsvölkern werden? Und dann hat man ja im Namen dieser Religion, die explizit für Liebe, Barmherzigkeit und auch Pazifismus steht, so viel Krieg und Zerstörung verbreitet wie im Namen keiner anderen Religion. Das muss man ja ganz klar sagen. Und das ist schon eine ganz spannende Frage. Und ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass man früh begriffen hat, wie gut diese Botschaft des Christentums einerseits ankommt bei vielen Menschen und dass man eben sie dann auch unglaublich perfide missbrauchen kann, indem man eben sagt, es ist letztendlich Gottes Wille, was wir hier tun und wir sind Werkzeug Gottes, wenn wir diesen Glauben auch mit Feuer und Schwert verbreiten. Und dem in die Hände gespielt hat natürlich einerseits, dass es im Christentum, vor allem im katholischen Christentum, immer die Idee gibt, dass man sündigen kann und dass man dann aber beichten kann und quasi wieder erlöst wird und einem die Schuld weggenommen wird. Das ist ja eine Idee, die man bis heute zum Beispiel auch innerhalb der Mafia beobachten kann, dass Leute, die wirklich viele Menschen umbringen, strenggläubig sind und sagen, ich sündige, aber Gott verzeiht mir und letztendlich hat Gott mir diesen Weg bestimmt. Und das ist also eine Sache, die daran sehr gefährlich ist. Und das andere ist, dass man natürlich mit den Idealen des Christentums, dass viele Menschen damit überfordert sind und dass diese Ideale unglaublich groß sind. Das heißt, man tut vordergründig so, als würde man nach diesen Idealen leben, tut es aber nicht wirklich. Und das bringt natürlich sehr viel Unehrlichkeit mit ins Spiel. Und das wiederum sorgt dann auch dafür, dass man diese Religion sehr leicht missbrauchen kann und dass man auch den Idealismus, der in dieser Religion steckt, der natürlich auch eine Keimzelle für Fanatismus ist, dass man auch das leicht missbrauchen kann. Und da haben es die Nazis wirklich meisterhaft verstanden, auch indem sie die ganze Sprache der Bibel immer wieder missbraucht haben und Hitler in vielen Reden in abgewandelter Form die Bibel zitiert hat. Das ineinander zu verschmelzen und den Deutschen zu suggerieren, dass im Grunde Christentum und Nationalsozialismus ja was ganz Ähnliches sind, was natürlich so überhaupt nicht stimmt. Aber man konnte den Eindruck erwecken und es gab leider, muss man sagen, auch im Bereich der Kirche viele Geistliche, die dem zugearbeitet haben. Es gab natürlich auch welche, die sich dem extrem widersetzt haben, auch unter Einsatz ihres Lebens. Aber viele sind da doch mit dem Regime konform gegangen. Und der damalige Papst hat in dieser ganzen Geschichte also eine mehr als unglückliche Rolle gespielt.
Und welche Rolle haben Militärpfarrer in Stalingrad gespielt? Haben die selber auch gekämpft?
Nein, also die Pfarrer haben üblicherweise nicht selber gekämpft. Die haben zum einen Teil gepredigt und zum anderen Teil dann eben den Verwundeten Trost gespendet. Und ich war damals bei meinen Recherchen überrascht, wie viele Soldaten sehr negativ über diese Pfarrer gesprochen haben, also bis hin dann zu dem Vorwurf, dass die mit dem Versprechen, Eheringe und andere Wertsachen den Verwandten in der Heimat zukommen zu lassen, diese Sachen dann gehortet haben und versucht haben, das oder das dann gegen Lebensmittel eingetauscht haben oder möglicherweise teilweise sogar für einen Ausflug aus dem Kessel. Auch da zeigt sich eben wieder, dass viele, auch dieser Pfarrer, den Idealen des Christentums nicht gewachsen waren und bevor man sie jetzt vorschnell aburteilt, muss man sich natürlich noch in Erinnerung rufen, in welcher Lage sich da alle befanden. Als der Kessel zu war, war klar, wer nicht irgendwie noch rauskommt, dessen Todesurteil ist eigentlich gefällt und da gehörte natürlich schon sehr viel Mut und Idealismus dazu, zu sagen, man verzichtet auf alle Chancen, die sich einem da bieten und bleibt wirklich standhaft im Kessel und begleitet dort die Todgeweihten auf ihrem letzten Weg und geht den dann auch mit. Also dieser Herausforderung waren natürlich längst nicht alle gewachsen.
Kam es vor, dass Soldaten oder auch Pfarrer während des Krieges ihren Glauben verloren haben?
Das kam auf jeden Fall vor. Also ich kann mich erinnern, dass in den letzten Briefen aus Stalingrad ein Soldat an seinen Vater geschrieben hat, er hat Gott unter jedem Stein, in jeder Ruine von Stalingrad gesucht und nicht gefunden. Es ist, glaube ich, ziemlich klar, dass angesichts der unglaublichen Kriegsgräuel, Kriegsverbrechen, die also speziell an der Ostfront stattfanden, sehr viele Soldaten und sicher teilweise auch Pfarrer ihren Glauben an einen gütigen, allwissenden Gott, der das Gute für die Menschen will, verloren haben. Also man kennt Aussprüche von Soldaten, die gesagt haben, wenn es Gott gibt, dann ist er ein Sadist. Und es gibt auch andere Schicksale, wo Soldaten angefangen haben, den Gott der Güte in einen Gott des Krieges umzudeuten. Es wurde, glaube ich, vielen klar, dass das, was sie da erleben, nicht der Wille eines gütigen und allwissenden Gottes sein kann, sondern dass es ungeheuerliche, von Menschen gemachte, an Menschen begangene Verbrechen sind. Und dass, wenn man überhaupt sowas wie Gott unterstellen will, es sich möglicherweise dann eher um eine amoralische Kraft handelt, aber ganz sicher nicht um ein gütiges Wesen, das die Geschicke der Menschen lenkt. Also diesen Glauben haben ganz bestimmt sehr, sehr viele im Krieg verloren.
Das war die 19. Folge von unserem Podcast zu Stalingrad. Vielen Dank fürs Zuhören.